Liebe Geschwister, nach einer Pause kommen wir wieder zum Brief des Paulus an die Epheser zurück. Und wir wollen unsere Betrachtung dieses Briefes auch fortsetzen. Wir stehen heute im Kapitel 4 und wir werden die Verse 17 bis 32 betrachten. Kapitel 4 des Epheserbriefes, die Verse 17 bis 32. Ich lese diese Textstelle. Paulus spricht so: Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremden sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habe und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandeln betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werden im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir wollen beten, wir bleiben sitzen. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du Wirklichkeit bist. Das ist nicht hier das Programm, eine menschliche Philosophie, die Menschen etwas anbieten würde, um sie besser zu machen. Nein, das ist dein Programm. Das ist etwas, was du angefangen hast, indem du uns die Neugeburt in Jesus Christus geschenkt hast. Und du möchtest auch dieses Programm fortsetzen bis zum Tag, wo Jesus Christus wiederkommt. An diesem Tag werden wir auch von der Sünde befreit werden. Wir werden dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wir werden verherrliche Leibe haben, wonach wir uns jetzt sehnen. Erfüllt uns auch, dass wir diese Worte zu Herzen nehmen, dass wir sie auch ernst nehmen. Wir danken dir, dass du ein gutes Werk in uns angefangen hast und du willst es auch bis zum Tag Jesu Christi auch fortsetzen und vollenden. Amen. Amen. Ja, in unseren letzten beiden Botschaften zum Kapitel 4, vorletzten hatten wir die Verse 1 und 6 behandelt, erinnert ihr euch, und dann die Verse 7 bis 16. In diesen letzten beiden Botschaften haben wir begonnen, uns mit den praktischen Konsequenzen von dem zu befassen, was Paulus bisher in den Kapitel 1 bis 3 gelehrt hat über die Einheit der Gemeinde. Erinnert uns, dass das große Thema des Epheserbriefs die Einheit der Gemeinde ist. Dass Gott Heiden zu seinem Leib, zu seinem erlösten Volk hinzugefügt hat und dass Juden und Heiden jetzt neue Kreaturen sind und auch zu dieser Gemeinde gehören. Paulus hat erklärt, dass durch das Evangelium die bisherige Feindschaft zwischen Juden und Heiden vollkommen beseitigt wurde und dass jetzt eine Einheit innerhalb der Gemeinde entstanden ist. Diese Feindschaft zwischen Juden und Heiden ging vor allem von den Juden aus, die sich als Hüter des Gesetzes, die sich rühmten, ein wunderbares Gesetz von Gott bekommen zu haben und die sich als die einzigen Empfänger der Gnade Gottes betrachteten. Wir sehen auch, welchen Stolz auch die Juden hatten damals, also ausgesondert von den Nationen zu sein. Aber jetzt in Christus wurden alle Schranken, alle Zäune, alle Hindernisse zwischen Völkern, aber nicht nur Völkern, sondern auch sozialen Klassen, Schichten abgeschafft. Und es gibt nur noch ein Volk, das denselben Glauben bekennt, wie wir in Kapitel 4, Vers 5 gesehen haben. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das, was wir gerade auch, was Sven gerade gelesen hat. Was haben wir noch gelernt? Wir haben auch gelernt, dass das Evangelium uns dazu verpflichtet, ein Leben zu führen, dass unsere Berufung, die wir von Gott empfangen haben, auch würdig ist. Paulus ermutigt die Christen, Demut und Sanftmut zu praktizieren, einander in Liebe zu ertragen und die Einheit, die Gott geschaffen hat, unter ihnen zu bewahren. Und zuletzt haben wir gesehen, dass Christus uns auch Gaben gegeben hat, als er in den Himmel aufgefahren ist und sich zu Rechten der Majestät Gottes gesetzt hat. Und dass jeder von uns mindestens eine besondere Gabe von Gott erhalten hat. Und diese Gaben wiederum müssen wir in den Dienst anderer stellen. Die sind nicht da, dass wir uns irgendwie rühmen, besondere Menschen zu sein, sondern wir wollen mit diesen Gaben anderen dienen. Wir wollen ihnen helfen, im Glauben und in der Ausübung guter Werke voranzukommen. Das ist das Ziel dieser Gaben, die Gott uns gegeben hat. Indem wir in der Erkenntnis des Sohnes Gottes wachsen, werden wir vor falschen Lehren und Philosophien geschützt. Wir werden die Wahrheit kennen und diese Wahrheit, wie Jesus gesagt hat, wird uns frei machen und liebevoll. Das ist das, was Paulus auch angefangen hat zu sagen in diesem Kapitel 4. Und heute wollen wir weiterkommen. Wir lesen im Vers 17 und 19, dass Paulus sagt, 17 bis 19, Paulus sagt, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollen, wie die übrigen Heiden wandeln. In diesen Versen 17 und folgenden betont Paulus den großen Unterschied, der zwischen Christen und Nichtchristen besteht. Es gibt einen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Weil Christen anders sind, ist es auch ihre Pflicht, sich von anderen Menschen, die Gott nicht kennen, zu unterscheiden. Man muss einen Unterschied sehen. Worin besteht dieser Unterschied? Paulus erklärt, dass dies daran liegt, dass die Heiden dem Leben, das Gott schenkt, völlig fremd sind. Einerseits haben wir Kinder Gottes, die ein Leben von oben empfangen haben. Andererseits die Menschen in der Welt, die ungläubig sind, haben dieses Leben nicht bekommen. Und das macht einen großen Unterschied. Sie wandeln, sagt Paulus, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, ihres Verstandes. Das heißt, sie streben nach sinnlosen und belanglosen Dingen. Warum? Weil das Leben keinen Sinn hat. Ihr Verstand ist verfinstert und sie interessieren sich nicht für die Dinge Gottes. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, erklärt Paulus, dass der Mensch ohne Gott nicht annimmt, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Es ist nicht erstaunlich, wenn ihr von eurem Glauben begeistert seid und versucht auch mit Ungläubigen darüber zu reden, dass sie das nicht akzeptieren. Die verstehen es auch nicht. Sie verstehen auch nicht, welchen Grund wir haben, uns über diese Dinge zu freuen. Sie können es nicht, sagt Paulus. Warum denkt der ungläubige Mensch so? Warum spürt er eine solche Abneigung Gott gegenüber? Paulus führt dies auf die Unwissenheit zurück, die in ihm ist. Und woher kommt diese Unwissenheit? Diese Unwissenheit rührt daher, dass sein Herz verstockt ist. Sein Herz hat sich gegen Gott verschlossen. Er möchte diesen Gott nicht in seinem Leben. Er will nicht von diesem Gott abhängig sein. Er will seine Freiheit, die in Wirklichkeit keine Freiheit ist, sondern eine Sklaverei in der Sünde. Ihr Verstand ist verfinstert, sagt Paulus in Vers 18, und diese Menschen sind entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Dieser Vers 18 hier weist eine erstaunliche Parallele zu dem auf, was Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes auch lehrt. Im Römerbrief Kapitel 1 erklärt er, dass Gott die Menschen, weil sie ihn nicht anerkannten, obwohl Gott in der Schöpfung zu erkennen ist, dass er sie einer unwürdigen Gesinnung überlassen hat, sodass sie tun, was sich nicht ziemt. Diese Abkehr Gottes hat dazu geführt, dass die Menschen jeglichen moralischen Sinn verloren haben und sich mit Leib und Seele in alle möglichen Laster stürzen. Vielleicht werdet ihr sagen, aber ich kenne ungläubige Menschen, die nicht so sind. Ja, es kann sein, dass manche von ihnen auf den ersten Blick sehr respektabel erscheinen können. Aber das Wort Gottes sagt uns hier, dass in Wirklichkeit auch diese Menschen heimlich verwerfliche Dinge tun, die Gott missfallen. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Auch die, die uns sehr respektabel erscheinen, sind auch, wenn man in ihre Herzen schauen könnte, auch vor Gott große Sünder. Wir kommen jetzt zu den Versen 20 bis 24. Wo es um ein Leben im Einklang mit der Wahrheit geht, Wahrheit in Jesus ist. Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Mit einer gewissen Ironie hier behauptet Paulus, dass wir Christus nicht so kennengelernt haben. Das macht einen Unterschied zwischen dem, was er jetzt sagt und dem, was er über diese Gottlosen auch erzählt hat. Was ihr Christen in der Gemeinde gelernt habt, unterscheidet sich grundlegend von dem, was in der Welt üblich ist. Darin besteht der Unterschied zwischen uns. Paulus geht davon aus, dass diese Christen eine richtige Lehre über die Person und das Werk Jesu Christi auch empfangen haben. Und das ist entscheidend, dass wir in einer Gemeinde sind, wo wir nicht über alle möglichen Dinge hören, sondern wo der Mittelpunkt auch Jesus Christus ist und das, was er für uns getan hat. Ja, Paulus geht davon aus, dass diese Christen das gehört haben. Er erkennt einige von ihnen, die in Ephesus sind, aber wir haben schon gesagt, dass dieser Epheserbrief nicht nur an die Christen aus Ephesus gerichtet war, sondern eine Art Rundbrief war für viele Gemeinden in damals Kleinasien. Und Paulus hatte nicht alle diese Gemeinden besucht, zum Beispiel in Kolossea oder Philadelphia oder und anderen Gemeinden, Hierapolis. Er kennt nicht alle Christen, aber er geht davon aus, dass die Menschen, die dort das Evangelium gesagt haben, die er kennt selbst, zum Beispiel Epaphras, dass sie diesen Menschen das richtige Wort Gottes, das richtige Evangelium auch verkündigt haben und dass sie unterwiesen worden sind in den Dingen Gottes. Er betont Paulus, dass die Unterweisung, die die Christen bekommen haben, der Wahrheit, die in Jesus ist, entspricht. Was meint er jetzt mit dieser Wahrheit, die in Jesus ist? Damit meint er den Korpus der Lehre, die Gesamtheit der Lehre, die diese Christen empfangen haben, sowohl in Bezug auf ihr Heil, auf die Rechtfertigung, das heißt, wie wird man vor Gott gerecht, als auch in Bezug auf die Heiligung. Wie lebt man als Christ, wenn man diese Dinge weiß? Das bedeutet auch, dass niemand, das ist eine wichtige Konsequenz, dass niemand in Jesus sein kann. Niemand kann in der Wahrheit sein, die in Jesus ist, und somit auch gerettet sein, wenn er diese Wahrheit über Jesus Christus nicht gehört hat und nicht nach dieser Wahrheit lebt. Deshalb ist es so wichtig, dass das Evangelium gesagt wird in einer Gemeinde. In den Versen 22 bis 24 geht es jetzt um eine Lehre, die wir jetzt im Detail erläutern wollen. Es handelt sich um die Begriffe des alten Menschen und des neuen Menschen. Was bedeuten diese Begriffe? Es gibt sehr viele Meinungen und auch sehr viel Verwirrung über diese Dinge, Verwechslung. Man spricht manchmal von alten, neuen Natur, von Fleisch und Geist. Wir wollen mal sehen, wo die Unterschiede liegen. Den Begriff neuen Menschen haben wir bereits übrigens im Kapitel 2, Vers 15 schon mal gesehen, wo es steht, dass Christus sowohl Juden und Heiden zu einem neuen Menschen geschaffen hat. Christus hat Juden und Heiden zu einem neuen Menschen geschaffen. Andere Bibelstellen, wo diese Begriffe auch auftauchen, sind zum Beispiel Römer 5, die Verse 12 bis 21, oder Römer 6, Vers 6 und Kolosser 3, die Verse 9 bis 10. Kolosserbrief ist dem Epheserbrief sehr ähnlich. Paulus hat sie wahrscheinlich diese Briefe zur gleichen Zeit auch geschrieben. Der Kolosserbrief ist für die Christen in Kolossea und Umgebung geschrieben worden. Der Epheserbrief ist für einen breiteren Umkreis geschrieben worden. Es ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns mit diesen beiden Begriffen neuer Mensch, alter Mensch, alter Mensch, neuer Mensch befassen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Paulus diese Begriffe sowohl in einem statusbezogenen als auch in einem ethischen Sinn verwendet. Wenn es um den Status oder den Stand geht, ist vor allem das gemeint, was er in Römer 5 und Römer 6 in Bezug auf Adam und Christus oder in Ephesus 2 in Bezug auf Juden und Heiden erklärt. Es geht um das, was wir waren, bevor wir zu Christen wurden, und was wir dann in Christus geworden sind. Deshalb ist die Rede von einem Status oder von einem Stand, was wir früher waren und was wir jetzt sind. Wenn es um den ethischen Aspekt geht, das heißt, was ich aus dem Status im alltäglichen Leben ergibt, dann finden wir auch das, was Paulus hier sagt im Epheserbrief oder was er auch im Kolosser Kapitel 3 sagt. So, beginnen wir zunächst mit dem, was Paulus in Römer 5 sagt, in Verse 12 und 21, wo er über Adam und Christus spricht. Wir haben nicht die Zeit, diesen Text zu lesen. Ich lade euch ein, wenn ihr Zeit habt, auch diesen Kapitel 5 des Römerbriefes zu Hause zu lesen. Was Paulus dort erklärt, ist, dass Adam derjenige ist, der erste Mensch, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist. Als Gott die Menschen erschaffen hat, gab es noch keine Sünde, die Menschen waren vollkommen. Aber durch den Gehorsam von Adam und Eva, Adam ist jetzt Vertreter ja für seine Frau, ist die Sünde in die Welt gekommen. Adam ist der Erste, der gesündigt hat. Adam repräsentiert den alten Menschen. Alle, die nach ihm geboren werden, erben automatisch seine sündige Natur. Es kommt kein Mensch in die Welt. Einzige Ausnahme ist Jesus Christus selbst, der nicht vom Kind an ein Sünder ist, der diese sündige Natur in sich nicht trägt. Nicht nur das, sondern auch die Sünde Adams, durch die Sünde Adams und wegen der Sünde Adams sind alle Menschen verdammt. Du kannst jetzt sagen, das ist aber ungerecht, ich habe mit Adam nichts zu tun. Aber die Bibel betrachtet Adam als unseren Vertreter. Als er gesündigt hat, haben wir auch gesündigt. Und das zeigt sich auch durch unsere Werke, durch unser Tun heute. Wenn Paulus also vom alten Menschen spricht, beschreibt er diese sündige Natur, die wir alle von Adam geerbt haben und die uns in den Augen Gottes schuldig macht. Es gibt keiner, der gut ist vor Gott aufgrund dieser Sünde. Wir sind alle schuldig. Wir verdienen alle den Tod. Das ist auch was dieser Vers hier sagt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ewiger Tod. Was ist mit dem neuen Menschen? Der neue Mensch hingegen ist Christus. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus allen, die an ihm glauben, Vergebung erlangt. Er ist der Vertreter, der Repräsentant einer neuen Menschheit. In diesem Sinne spricht er alle frei, die ihre Sünden bekennen und ihm ihr Leben anvertrauen. Wenn du das getan hast, gehörst du dieser neuen Menschheit, deren Haupt Christus ist. Wenn Juden und Heiden ihren Glauben an Jesus setzen, befreit er sie von allem, was sie trennte. Das ist, was Paulus in Kapitel 2 erklärt hat. Insbesondere betont Paulus, dass das Gesetz Mose die Menschen eigentlich getrennt hat, aufgrund dessen, was wir schon gesagt haben. Weil es Stolz auch bei den Juden, falschen Stolz bei den Juden hervorgerufen hat. Es gibt also in Christus keine Juden und Heiden mehr, sondern nur noch einen neuen Menschen, der durch seine Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung gehört. Es gibt kein Grieche, kein Jude, kein Skythe. Die Skythen waren damals die Barbaren, die im Norden wohnten. Wir sind alle, die an Christus glauben, eine Einheit, ein Leib. Das Alte ist vergangen, sagt Paulus. Es ist alles neu geworden. Das ist das, was wir in Epheser 2, Vers 15 lesen. Ich lese nochmal. Christus hat in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung hinweggetan, um die zwei, Juden und Heiden, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Wann wird man ein neuer Mensch? Von dem Moment an, in dem man in Christus Christus ist. Mein neuer Mensch zu sein, musst du in Christus sein. Wenn Gott dich sieht, muss er Christus in dir sehen. Wir sind, ich wiederhole noch einmal, weil es sehr wichtig ist, wir sind in Christus, nicht weil wir bessere Menschen sind oder weil wir zu bessere Christen werden. Das ist nicht irgendwie eine Entwicklung in der Heiligung, die uns in Christus versetzt. Wir sind in Christus, wenn Gott uns rettet und uns aufgrund unseres Glaubens an das Werk Jesu gerecht spricht. Das ist das, was unseren Stand, unseren Status betrifft. Wir sind schon neue Menschen, weil wir an Jesus glauben, weil wir in ihm gefunden sind. Was Paulus dann in Epheser 4 und Kolosser 3 sagt, widerspricht dem in keiner Weise, wenn er sagt, zieht den neuen Menschen an und legt den alten Menschen ab. Das ist kein Widerspruch. Paulus meint nicht, dass wir jedes Mal neue Menschen werden müssen. Wir sind es nicht mehr und wir sollen es wieder werden, indem wir den neuen Menschen anziehen. Nein, wir sind es bereits seit dem Tag unserer Erlösung. Der Unterschied besteht deshalb darin, dass wir immer wieder dazu aufgerufen sind, in Übereinstimmung, im Einklang mit diesem neuen Status zu leben. Versteht ihr? Wir haben in Christus einen neuen Stand, wir sind errettet. Und wir müssen im Einklang mit dieser neuen Identität immer wieder leben. Das muss sich zeigen. Das muss ersichtlich sein. Den alten Menschen ablegen, das sagt Paulus, nachdem er beschrieben hat, was die Heiden tun, wie sie leben. Den alten Menschen ablegen bedeutet einfach nicht mehr nach unseren alten Gewohnheiten zu leben. Gewohnheiten, die Paulus in den Versen 17 bis 19 als typisch, als charakteristisch für diejenigen bezeichnet, die Gott nicht kennen. Und die zum Verderben führen. Alte Gewohnheiten führen zum Verderben. Deshalb sollten wir diese Dinge ablegen. Den neuen Menschen anziehen bedeutet, in seine Denkweise, das heißt in unseren Denkweisen erneuert zu sein, neu zu denken und sich für neue Lebensgewohnheiten bewusst zu entscheiden. Den neuen Menschen anziehen bedeutet, du musst dich bewusst für neue Gewohnheiten entscheiden, die im Wort Gottes beschrieben sind. Und wir kommen nochmal dazu. Was sind diese neuen Gewohnheiten? Und das sind Gewohnheiten, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Die hast du nicht einfach erfunden, sondern der Heilige Geist in dir zeigt dir, dass es wirklich das Leben ist, was Gott sich wünscht für dich. Er möchte dir zeigen, indem du diese Dinge tust, dass du Frucht für Gott tragen kannst, dass du zu seiner Ehre leben kannst. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Paulus gibt uns in den Versen 25 bis 31, und es geht noch weiter in Kapitel 5, er gibt uns konkrete Beispiele dafür, was es bedeutet, den neuen Menschen angezogen zu haben. Schaut mal ab Vers 25. Darum legt die Lüge ab. Ein neuer Mensch zu sein bedeutet zunächst einmal nicht lügen, die Lüge ablegen. Du kannst auch sagen, aber das ist mir ungewöhnlich. Warum sagt Paulus, lügt nicht mehr? Ich gehe davon aus, dass ein Christ nicht mehr lügt. Dieses Gebot bezieht sich nicht nur auf Dinge wie Lügen und Täuschung im engeren Sinne, wenn wir wirklich vor jemandem ganz bewusst Lüge erzählen, so wie wir das von Kindern wissen. Ne? Kinder erzählen manchmal Lügen, weil sie Angst haben, bestraft zu werden und so weiter. Nein, es schließt auch Dingen wie Doppelzüngigkeit, Heuchelei oder Verheimlichung aus. Lüge ist auch, wenn wir sagen, Das, was mich angeht, das geht auch anderen Menschen nicht an. Ich möchte nicht, dass meine Geschwister erfahren, was ich momentan erlebe, was ich für Probleme habe. Das ist auch Verheimlichung. Und Paulus sagt, das soll nicht sein in der Gemeinde. Ich muss anderen Christen auch vertrauen können. Paulus zitiert hier einen Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 8, Vers 16, wo es in diesem Zusammenhang damals im Buch des Propheten Sacharja, es geht um eine Botschaft, die an die Israeliten adressiert werden, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind. Die waren lange, mehr als 70 Jahre in Gefangenschaft in Babylon. Und jetzt wird der Bund mit Gott erneuert. Und dort lesen wir diesen Vers, den Paulus hier sagt, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit zwischen euch. Es steht auch in diesem Kontext und Sacharja 8, folgende Sache, ihr sollt in eurem Herzen keine bösen Gedanken gegenüber euren Brüdern haben. Also kein nicht böses Sinnen, wenn es um deinen Bruder und deine Schwester geht. Es sind diese Sünden, also böse Gedanken zu haben, in der Lüge zu leben, die zur Zerstörung Jerusalems damals und zur Gefangenschaft in Babylon geführt haben. Das Merkmal der Menschen ohne Gott ist nach Römer 1, Vers 25, dass sie die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben. Der Mensch ohne Gott lebt in der Lüge. Er hat die Wahrheit, die von Gott kommt, die Wahrheit, die er schon in der Schöpfung erkennt, mit der Lüge vertauscht. Hat sich selbst und anderen auch belogen. Er betrügt sich selbst, indem er sich dafür entschieden hat, und betrügt auch anderen. Die Wahrheit sagen bedeutet vor allem, im Licht zu leben. Das zu sagen und das zu tun, was Christus uns gelehrt hat. Und all dies durch unsere Worte und Taten an anderen Mitglieder der Gemeinden weitergeben, damit auch sie lernen, so zu denken und zu leben. Wenn du deinen Bruder oder deine Schwester nicht die Wahrheit sagst, wie sollen sie lernen? Vor allem die Menschen, die neu im Glauben sind, auch in der Wahrheit zu leben. Es muss an uns erkennbar sein, dass wir in der Wahrheit leben. Dass wir transparent sind, dass wir keine Menschen sind, die irgendwas verheimlichen oder etwas vorenthalten. Paulus spricht dann im Vers 26 das Thema des Zornes an. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Er geht auch nicht so weit zu sagen, dass wir als Christen nicht mehr zornig werden dürfen. Der neue Mensch lebt immer noch in einem sündigen Fleisch, in einem sündigen Leib und kann auch manchmal seine Gefühle nicht kontrollieren. Das hat mit unseren Emotionen zu tun, dass wir manchmal zornig sind. Manchmal kann auch Wut, Zorn, ein legitimes, ich sage es nicht, dass es optimal ist, aber das drückt vielleicht ein legitimes Gefühl ein legitimes Verlangen nach Gerechtigkeit angesichts von Unrecht, das wir erleben. Wenn du schlecht behandelt wirst, dann spürst du Wut und du wirst auch zornig, auch wenn du dich kontrollieren kannst. Nein, was Paulus hier sagt, ist, dass wir im Zorn nicht verharren sollen. Es kann sein, dass Emotionen hochkommen, dass du kochst, aber du sollst dich beruhigen. Es ist nicht gut, dass du in dieser Situation verharrst. Paulus bezieht sich auf einen Vers wiederum aus Psalm 4, wo David über seine Feinde sagt, zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen, auf eurem Lager, das ist interessant, auf eurem Bett, in der Nacht vielleicht, und seid stille oder beruhigt euch. Was will Paulus sagen? Im Grunde genommen will er sagen, du darfst deinen Ärger, deine Wut, deinen Zorn nicht schüren. Du sollst es nicht ernähren, indem du immer wieder neue Argumente findest, warum du zornig geworden bist. Am besten überlegst du dir an einem ruhigen Ort, das kann auf deinem Bett sein oder irgendwo, ziehst du dich zurück an einem ruhigen Ort und überlegst du dir, warum du dich aufgeregt hast, ob du recht hattest, dich aufgeregt zu haben, und du beruhigst dich wieder. Meistens es ist auch so, dass man sich beruhigt und dann denkt man, es war vielleicht nicht so gerechtfertigt, dass ich mich aufrege für solche Kleinigkeiten. Wir spüren oft, das sind oft Kleinigkeiten, die uns zum Kochen bringen. Und wenn deine Reaktion unverhältnismäßig war, übertrieben war und du dich mit deinen Worten versündigt hast, sollst du nicht bis zum nächsten Tag warten, um dich bei der Person, die du vielleicht verletzt hast, zu entschuldigen. Das ist ein wichtiges Merkmal. Das passiert auch oft, sogar in Ehen, dass wir uns versündigen durch unsere Worte. Paulus sagt, warte nicht lange. Verharr nicht in deinem Zorn, in deine Wut. Und er erklärt auch, warum. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wenn du in deinem Zorn verharrst, gibst du dem Teufel, deinem Feind, Raum in deinem Leben. Du öffnest dem Teufel Tür und Tor. Und was damit gemeint ist, es ist dann schwierig, solche Gedanken loszuwerden. Der Teufel wird alles versuchen, um diese Gedanken zu untermauern in dir. Und es wird sehr schwierig sein, anders zu denken, wenn du dich daran gewöhnst. Vers 28, wer gestohlen hat, der stehlt nicht mehr. Paulus gebraucht hier das Beispiel des Diebes, um zu zeigen, wie sich Buße auf den Lebensstil eines Menschen auswirkt. Bekehrung oder Buße, echte Buße, echte Bekehrung bedeutet, dass wir aufhören, bestimmte schlechte, negative Dinge zu tun und lernen, andere gute, positive Dinge zu tun. Ja, negative Dinge aufhören zu tun und positiv, sie durch positive Dinge ersetzen. Der Dieb muss aufhören zu stehlen und anfangen, ehrliche Arbeit zu verrichten. Es ist ein Hinweis natürlich auf das 8. Gebot hier. Du sollst nicht stehlen. Ja. Paulus übertreibt vielleicht ein wenig mit diesem 8. Gebot. Wir können uns fragen, wiederum. Ich bin aber kein Dieb. Aber dieses Prinzip lässt sich auch auf viele Bereiche unseres Lebens übertragen. Wir sind auch in einem gewissen Sinne, und Paulus und Jesus hat auch gezeigt in seiner Interpretation der Gebote, wir sind auch in gewissen Dingen auch Diebe. So neigen zum Beispiel manche von uns andere oder vielleicht auch das Sozialsystem. In Deutschland haben wir große Vorteile durch unser soziales und Schutzsystem. Wir neigen dazu, diese Dinge auszunutzen, andere auszunutzen und eher zu nehmen als zu geben. Die Bibel sagt, es gibt mehr Freude zu geben als zu nehmen. Auch in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher spricht Paulus dieses Thema an. Er spricht auch von Menschen, die in der Gemeinde nicht arbeiten wollen. Damals gab es auch reiche Christen und es gab auch ärmere Menschen, die zum Glauben kamen, und diese ärmeren Menschen neigten dazu, auch von den Vorteilen der Reichen zu profitieren. Und Paulus hat ziemlich harte Worte. Auch erklärt auch der Gemeinde, dass wir das nicht fördern, nicht unterstützen sollen. Er sagt, wenn du so lebst, führst du ein unordentliches Leben. Wenn du nicht arbeiten willst, wenn du ein Faulpelz bist, dann bist du unordentlich vor Gott. Wenn du dich mit unnützen Dingen beschäftigst auch, statt sinnvolle Dinge zu tun, dann stehst du in der Gefahr, wirklich in Unordnung zu verfallen. Und Paulus geht so weit zu sagen, wer nicht arbeiten, der soll auch nicht essen. Und wir sollen das nicht in der Gemeinde fördern. Dann Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Ja, der richtige Gebrauch der Zunge ist auch etwas, das wir lernen müssen. Lesen wir vor allem Kapitel 3 des Jakobusbriefes, wie man mit der Zunge umgehen soll. In der Welt reden die Heiden oft abfällig, negativ über andere hinter deren Rücken. Das ist immer wieder etwas, was man hören kann in der Welt, wie schlecht die Menschen über andere denken und wie sie sich auch hinter ihren Rücken mit anderen äußern. Ja? Und du bist da und hörst diese Dinge. Du musst auch davon ausgehen, wenn du nicht da bist, dass die Menschen auch schlecht über dich reden. In Konfliktsituationen zögern die Menschen auch nicht mehr, andere zu verleumden oder zu beleidigen, mit harten Worten umzugehen. Hier steht es, kein schlechtes Wort, oder Luther übersetzt mehr wortwörtlich, kein faules Geschwätz oder kein faules Gerede. Weil es ist in Griechisch auch ein Wort, sapros, das bedeutet etwas, das stinkt. Mit anderen Worten, es ist kein guter Geruch vor Gott, sondern ein schlechter Geruch, der zu Gott aufsteigt, wenn du schlecht über andere redest. Der Bibel sagt, dass unsere Gebete sind auch wie so eine Art guter Geruch, der vor Gott emporsteigt. Wenn du schlecht über andere Menschen redest, ist es ein schlechter Geruch, der zu Gott emporsteigt. Und Gott kann besser riechen als wir. Ein Christ sollte besser lernen, mit seiner Zunge andere aufzubauen, konstruktiv zu sein, zu ermutigen und Wunden zu heilen, statt zu kritisieren oder zu entmutigen und zu verletzen. Das müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir mit unserer Zunge umgehen. In Vers 30 zitiert Paulus erneut einen Vers aus dem Alten Testament. War es euch klar, dass hier Paulus Zitate aus dem Alten Testament nennt? Weil manchmal gibt es so Fußnoten oder bestimmte Charaktere, die zeigen, dass es verweist auf einen Vers aus dem Alten Testament. Ja, das Wort Gottes ist eine Einheit. Wir sagen, es gibt nichts Neues im Neuen Testament. Viele Dinge wurden schon im Alten Testament gelehrt. Diesmal zitiert Paulus ein Vers aus Jesaja, Kapitel 63, Vers 10. Dort lesen wir, dass die Israeliten durch ihren Ungehorsam den Heiligen Geist Gottes betrügt haben, als sie in der Wüste waren, auf dem Weg zum verheißenen Land. Und er sagt, der Geist Gottes ist derjenige, der sie aus Ägypten befreit hat. Und sie haben ihn durch ihr Verhalten betrübt, traurig gemacht. Deshalb steht hier, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Bei uns ist der gleiche Geist auch derjenige, der uns errettet hat. Wie er damals die Israeliten aus der Sklaverei errettet hat. Was wir heute falsch sagen, das betrifft auch diesen Umgang mit unseren Zungen. Oder was wir falsch tun können, kann den Heiligen Geist in dem Sinne betrüben, dass es seinem Werk der Versöhnung, der Vereinigung und Erneuerung den Gläubigen entgegenwirkt. Der Heilige Geist ist dazu bemüht, Menschen zusammenzubringen, zu erneuern, aufzubauen. Und wenn wir das tun, was hier uns vorgeworfen wird, wir wirken diesem Wirken des Heiligen Geistes entgegen. Wir bremsen den Heiligen Geist. Wir betrüben ihn. Anstelle dieser zerstörerischen Verhaltensweise empfiehlt Paulus Dinge, die verbinden, die aufbauen, und die dem Muster der neuen Schöpfung entsprechen, das in der Person Jesu Christi sichtbar ist. Wir haben früher Philipper 2 gelesen. Wir sollen Christus als Beispiel nehmen. Er wird uns als ein Vorbild gegeben. Was, dient wirklich zur Erbauung der anderen. Demut, Dienst, Liebe. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns hat zum Ziel, uns nach und nach von der Verpflichtung zur Sünde zu befreien. Wenn wir neue Menschen sind, wir sind nicht mehr verpflichtet zu sündigen. Es ist kein Gesetz mehr. Oft denken wir, ich kann nichts anders, ich habe schon mal probiert. Es ist wie ein Gesetz, ich komme immer wieder in die gleichen Fallen. Nein, wir sind nicht mehr verpflichtet. Es ist nicht mehr obligatorisch, dass du sündigst. Derselbe Geist wird uns auch eines Tages von der Sünde vollkommen befreien, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann wird es mit der Sünde weg sein. Wir werden die Sünde los. Und Paulus sagt, wir sollen alle Bitterkeit, Wut, Vers 31, Zorn, Geschrei, Lästerung loswerden, samt aller Bosheit. Bitterkeit steht hier vielleicht ganz vorne, weil sie oft der Grund für alles andere ist. Bitterkeit kommt von einem Herzen, das nicht aufrichtig vor Gott ist, das sich nicht vor Gott stellt und versucht zu verstehen, was Gott uns gegeben hat und was er will. Du hast das Gefühl, im Grunde genommen, dass du nicht das bekommst, was du verdienst. Es ist eine Ungerechtigkeit. Das ist auch das, was auch manchmal uns zu Wut treibt. Ich habe das Gefühl, ich bekomme nicht, was ich verdiene. Du beneidest auch anderen um das, was sie haben, nur du nicht. Statt Gott dankbar zu sein, Gott sorgt für uns. Er gibt dir auch was, was du brauchst. Mehr brauchst du nicht. Wie kann man, wenn man als Gläubiger in Jesus Christus mit allen Gnaden erfüllt ist, so eine Geisteshaltung pflegen? Paulus sagt, erinnert ihr euch ganz am Anfang, wir sind durch allerlei Segen gesegnet worden. Wie kannst du dann noch die anderen beneiden für das, was sie haben und du nicht hast? Wir sind dazu aufgerufen, freundlich, Vers 32, seid gegeneinander freundlich und barmherzig, vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir sollen verständnisvoll miteinander umgehen. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns vergeben hat. Und deshalb sollen wir auch anderen vergeben, wie uns auch das Vaterunser erinnert. Vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, ich komme zum Schluss. Hast du dich vielleicht schon gefragt, was dich von Menschen, die nicht glauben, unterscheidet? Wo liegt der Unterschied zwischen dir, wenn du gläubig bist, mit den Menschen, die nicht gläubig sind? Sind es nur deine Überzeugung, die dich von den anderen Menschen unterscheidet? Weil du anders denkst, weil du weißt, dass es einen Gott gibt, weil du weißt, dass das Heil in Jesus Christus ist? In dem Abschnitt, den wir heute betrachtet haben, erklärt Paulus, dass sich Gläubige und Ungläubige in ihrem Verhalten unterscheiden müssen. Wir müssen diesen Unterschied sehen. Wir können nicht einfach sagen, ja, ich denke anders. Man sieht das nicht an mir, aber ich denke anders. Nein, wir müssen einen sichtbaren Unterschied feststellen können. Wenn du Jesus kennst, dann bist du ein neues Geschöpf, eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Der Heilige Geist lebt in dir und führt dich. Er berät dich, er leitet dich. Zwar lebst du noch im Fleisch und die Sünde haftet noch an dir. Du hast noch diese Neigungen da, aber du musst dagegen kämpfen. In Wirklichkeit, wenn du eine neue Kreatur bist, weißt du es auch innerhalb deines Wesens, du strebst nach Unvergänglichkeit. Du hast dieses Streben nach Unvergänglichkeit. Ich möchte von der Sünde befreit werden. Ich möchte was anderes erleben bei Gott. Aber dieses Streben, was du jetzt hast, soll dich nicht einfach so zum Stehen bringen. Dieses Streben muss sich in einer neuen Denkweise zeigen, in dem Wunsch, auch Gott zu gefallen. Und das muss sich in deinen Gewohnheiten und deinem täglichen Verhalten widerspiegeln. Es kann nicht anders sein. Das ist, was Paulus uns jetzt sagen will in diesen Versen. Amen.